Schönen guten Abend zusammen. Endlich mal wieder draußen, nicht hinter einem Laptop oder einem PC. Ich freue mich sehr, die Mitglieder der Manager Lounge hier begrüßen zu dürfen, aber auch die Mitglieder des Rotunda Clubs, Frau Falke, Herr Wallert, zu diesem neuen Format. Wir werden heute eine Präsentation haben, die live passiert, aber gleichzeitig gestreamt wird, für die, die heute nicht dabei sein können, aber bei sich zu Hause sind. Sabine?
Darf ich schon gleich übernehmen? Ja, gerne auch meinerseits ein herzliches Willkommen. Sowohl hier, was mich total freut, dass wir uns mal wieder live sehen können, als auch, wie man so schön sagt, im Zuhause bei Ihnen. Das fühlt sich ein bisschen an, als wären wir im Fernsehen, wenn wir hier so stehen und gleichzeitig Leute draußen sozusagen begrüßen. Also herzlich willkommen seitens des Rotunda Business Clubs und auch der Manager Lounge zu dieser heutigen Veranstaltung, des ersten Hybrid-Events, was ich überhaupt jemals mitgemacht habe oder mitmache. Du auch. Ich freue mich, dass so viele da sind, unter diesen ja sehr anderen Umständen. Für mich das erste Event, Live-Event seit dem 16. März. Ja. Und ein total spannendes Thema, in das ich Sie heute Abend ganz kurz einleiten möchte. Und dann wollen wir auch schon gleich loslegen. Der Titel der Veranstaltung heute ist Stark durch Krisen. Mit den Dschungelstrategien eines Entführungsüberlebenden. Das hört sich nicht nur spannend an, Herr Wallert, das zusammenzubringen mit dem Thema Krise, was uns ja alle gerade vollumfänglich beschäftigt, finde ich wahnsinnig spannend. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich die beiden Dinge gerne in einen Topf werfen möchte, aber ich bin mir sicher, Sie werden das Rätsel für mich gleich lösen. Wir hören gleich Ihren Vortrag, dann gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sowohl für Sie hier live vor Ort, als auch für diejenigen, die dann doch an Bildschirmen zu Hause zuhören können. Können Sie Ihre Fragen in den Chat schreiben und ich würde die dann vorlesen. 20 Jahre ist das alles her, was Sie uns jetzt berichten und dann quasi den Bogen schlagen zu heute und zu Krise und zu dem Leben, was Sie heute führen und was Sie mit den Erkenntnissen, die Sie aus dieser Zeit, dem, was Sie erlebt haben, gewonnen haben, was Sie mit Krise heute machen und wie Sie anderen dabei helfen, Krise zu nutzen. Ich bin total gespannt, wünsche uns allen einen tollen Abend und jetzt möchte ich gerne die Bühne an Sie übergeben.
Ganz. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Falke, Herr Muden, für den herzlichen Empfang schon heute Abend. Ich fühle mich jetzt schon sehr, sehr willkommen hier in der Manager Lounge. Und ich freue mich, dass Sie heute tatsächlich, ich schaue jetzt nach links und nach rechts im Kreis, dass Sie heute live hier vor Ort sind in den Design Offices hier in Düsseldorf. Und ich freue mich über Sie, die zugeschaltet haben, entweder live oder sich das im Nachgang noch anschauen, dass Sie live dabei sind. Und ich werde in beide Richtungen sprechen. Deswegen bin ich gerade so, man ist ein bisschen schizophren, wenn man hier vorne steht. Das ist tatsächlich, wie Frau Falke sagte, also man hat eine Kamera vor sich, man weiß, da schaut jemand und natürlich sind Sie da und wir werden uns daran gewöhnen und ich werde mich ein bisschen weniger bewegen als sonst, damit Sie mich alle immer gut sehen können und vor allem auch die Bilder, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. Denn ich nehme Sie heute mit auf eine Reise in meine Vergangenheit. Und ich werde Sie heute entführen, und zwar in den philippinischen Dschungel, der hier hinter mir gerade erscheint. Und keine Sorge, ich hole Sie am Ende auch wieder raus, ja, um das vorwegzunehmen. Ich teile nämlich heute mit Ihnen meine Dschungelstrategien, zumindest einige davon, die mir vor 20 Jahren geholfen haben, stark durch diese Krise der Entführung zu kommen. Und vielleicht fragen Sie sich, warum. Und es ist tatsächlich so, ich habe festgestellt in den letzten Jahren und gerade aktuell, dass meine Entführung durch Terroristen damals im Jahr 2000 ganz viele Parallelen zu vielen Krisen und ganz besonders zu dieser Krise aufweist, in der wir alle gerade mitten stecken. Ja, wir sind ja alle gerade Geiseln eines Virus. Ja, das uns um unsere Freiheit beschneidet. Und wir wissen heute, wie damals auch, wir wissen nicht, wie sich das wirklich entwickelt und vor allem, wie lange es andauert. Und diese Unsicherheit, die ist sehr herausfordernd für Menschen. Und was es braucht, um in so einer Situation nicht den Kopf zu verlieren, darum geht es jetzt. Und unsere Reise startet noch vor meiner Entführung und zwar noch im Urlaub. Ich habe mich im Jahr 2000 mit meinen Eltern getroffen auf der Trauminsel in Malaysia namens Sipadan im Pazifik. Mein Vater hat dieses Bild gemacht von uns. Da haben wir, es war einer von drei Tauchgängen am Ostersonntag 2000. Und wir haben also alles gesehen, was so das Taucherherz erfreut. Haben wir Taucher unter uns heute Abend anwesend? Einen sehe ich schon. Genau. Meeresschildkröten, Barracuda-Schwärme, Korallen in allen Formen und Farben. Also wirklich, wirklich wunderschön. Und am Abend wollten wir sogar noch einen vierten, nämlich einen Nachttauchgang machen. Aber als Taucher wissen Sie, vier Tauchgänge, das ist dann schon Sport. Ich war ja zum Entspannen da und ich habe meine Eltern gebeten, können wir diesen Ostersonntag nicht ganz entspannt mit einem, wie die Taucher sagen, Sundowner ausklingen lassen? Also so ein Cocktail mit Blick auf den Sonnenuntergang. Und das haben wir genau gemacht. Sitzen also abends nach dem Essen vorne am Wasser, blicken in einen wunderschönen Sonnenuntergang und beobachten die anderen Taucher, die jetzt gerade vor uns am Hausriff langsam unter Wasser gehen, ihre Lampen anschalten und dann langsam im Dunkel des Pazifik verschwinden. Und dann ist es absolut still. Und mein Vater sagt in diesem Moment noch, ist das nicht ein Geschenk, so einen friedlichen Ostersonntag hier erleben zu dürfen? Und dann ging es los. Dann brach Hektik hinter uns aus, da haben Menschen angefangen zu schreien, Stühle sind umgefallen und als ich mich umdrehe, das Erste, was ich sehe, sind also diese schwer bewaffneten Männer, die direkt hinter uns stehen. Und ich konnte überhaupt nicht atmen vor Angst und wusste auch nicht wirklich, was da geschieht. Also ich war im Schock. Alles ging ganz schnell und vorm inneren Auge war es wie in Zeitlupe. Und der erste Gedanke war, dass man uns vielleicht gerade ausraubt und die einfach wieder verschwinden. Aber dann ging es wirklich schnell. Die haben uns mit ihren Gewehren vor uns hergetrieben, vor sich hergetrieben, runter zum Strand und dann in zwei kleine Fischerboote reingepfercht. Und dann haben wir abgelegt von der Insel Sipadan, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Rausgefahren aufs offene Meer. Und wir saßen also auf diesen Booten eng zusammengekauert zwischen bewaffneten Männern und hatten einfach unglaubliche Angst. Und ich war nicht der Einzige, der in dem Moment gedacht hat, warum gerade jetzt? Warum gerade hier? Ja, das hat es auch noch nie gegeben. Und ich dachte auch, hätten wir mal den Nachttauchgang mitgemacht. Dann wären wir jetzt frei. Aber je länger wir gefahren sind, desto mehr habe ich mich natürlich zurückgesehnt auf die Insel Sipadan, in Frieden dort zu sein. Aber mit jedem Kilometer wurde ich immer deprimierter. Aber dann gab es einen Moment, an den ich mich sehr gut erinnere. Und da hatte ich einen Gedanken. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass das, was hier gerade passiert, irgendeinen tieferen Sinn in meinem Leben erfüllen könnte? Dass ich daraus etwas lernen soll? Heute weiß ich habe unglaublich viel aus dieser Entführung gelernt. Das wusste ich ja damals noch nicht, aber ich habe es für möglich gehalten. Ich habe es einfach nur für möglich gehalten und allein das hat in mir die Tür nach vorne aufgemacht. Also nicht falsch verstehen. Ich habe ja immer noch eine Riesenangst gehabt, die ist ja nicht einfach verflogen. Aber ich hatte auch ein Gefühl von Neugier. Ich war fast ein Stück gespannt auf das, was jetzt passieren würde, was ich daraus vielleicht lernen kann. Und das hat mir geholfen, die Lage, in der wir waren, ein Stück weit anzunehmen und dann mit ihr umzugehen. Und diese Akzeptanz ist der erste wichtige Schritt in jeder Krise. dass wir auch heute in dieser Corona-Zeit, war auch der erste wichtige Schritt, dass wir nicht zu lange mit unserem Schicksal hadern und uns fragen, ach Mensch, hätte es doch das Coronavirus nicht gegeben, dann wäre jetzt alles viel leichter. Nein, wir können die Zeit nicht zurückdrehen und wir können auch nichts ungeschehen machen. Das Einzige, was wir tun können und sollten, ist die Lage so anzunehmen, wie sie ist und damit umzugehen. Und wir müssen uns vor allem nicht nach hinten, sondern nach vorne orientieren, denn da warten ja die Herausforderungen, die vor uns liegen. Alles zurückdrehen ist vergebene Liebesmühe. Und es gibt so eine Haltung, die hilft, in diese Akzeptanz zu kommen. Und das ist einfach die Frage, wer weiß, wofür es gut ist? Ja, es ist ja, das werden Sie auch aus Ihrem Leben kennen, rückblickend zumindest, dass in Krisen ja häufig auch Chancen liegen. Und allein, wenn wir uns dafür gedanklich möglichst früh öffnen, dann gehen wir nach vorne durch die Krise, anstatt immer versuchen, zurückzurudern, was eben nicht geht. Ich habe mich nach vorne ausgerichtet und vor uns lagen 20 Stunden Überfahrt über das offene Meer in diesen zwei kleinen Booten. Und am Ende sind wir angekommen und gelandet auf der kleinen Insel Rolo in der Sulusee. So, und zwar völlig unvorbereitet, wie wir waren. Und dort dann mitten im Dschungel und auch noch mitten im Guerillakrieg. Denn unsere Entführer, das waren Moslem-Rebellen, die dort im Süden der Philippinen für einen unabhängigen islamischen Staat kämpfen. Und die kämpfen mit ihren schweren Waffen gegen das philippinische Militär. Und wir waren immer mittendrin. Wir waren ja ihre menschlichen Schutzschilder. Und da saßen wir dann also, 21 Geiseln aus 7 Nationen, mitten im Dschungel und mitten im Guerillakrieg. Und dieses Bild hat ein Reporter, ein Journalist gemacht, nach 2 Wochen. Ja, es gab Journalisten, die zu uns in den Dschungel kamen, die Lage dokumentiert haben. Und das zeigt uns also nach 2 Wochen. Und kurz davor, wenige Stunden davor, hat uns das philippinische Militär angegriffen. Und wir sind Hals über Kopf losgerannt vor Angst, haben alles oder das bisschen, was wir damals hatten, sogar Wasser zurückgelassen. Und dann sind wir Stunden durch diesen schwülen, also heute ist hier wirklich im Vergleich noch relativ trockene Luft, ja, das mit Faktor 3, da sind wir mehrere Stunden marschiert und dann sind wir irgendwann also halb verdurstet zusammengesunken an dieser Stelle. Und auch hier waren wir immer noch unter Beschuss durch das philippinische Militär. Ja, wir sind zusammengesunken. Meine Mutter liegt sprichwörtlich am Boden. Ich sitze an ihrem Kopfende und versuche ihr also Luft zuzufächern, sie etwas zu kühlen. Und mein Vater steht oder sitzt auf der anderen Seite. In diesem Moment drehten sich alle unsere Gedanken um die Angst. Um die Angst, um den Hunger, um den Durst, um die Angst, erschossen zu werden. Und unseren Führer haben auch noch gedroht, wenn das philippinische Militär diese Aktion nicht einstellt, dann werden wir euch enthaupten. Wir waren für einen Moment hoffnungslos oder haben die Hoffnung verloren, aus dieser Situation lebend wieder rauszukommen. Und auch heute gibt es viele Menschen, deren Gedanken sich wirklich um die Ängste drehen und die Schwierigkeiten haben, da rauszukommen. Sie haben Angst, sich entweder mit dem Virus zu infizieren. Viel mehr Leute haben noch Angst vor der beruflichen Existenz, vor der anstehenden Rezession, sind in Kurzarbeit. Und was hilft also in so einer Krise, wo man hoffnungslos ist? Mir hat damals Optimismus tatsächlich fast das Leben gerettet. Ich habe mir in den dunkelsten Stunden ausgemalt, wie mein Leben sein wird nach meiner Entführung, wenn ich wieder in Freiheit bin. Und ich habe mir vorgestellt, wie ich meinen Bruder zurück in Deutschland wiedersehe, wie ich ihn in den Arm nehme, wie wir zusammen ein kühles Bier trinken, ja, wie wir anstoßen auf meine Freiheit und wie ich ihm dann erzähle, was ich damals alles Verrücktes erlebt habe und was ich daraus gelernt habe. Und dass ich diesen Moment mit ihm zu zweit so unglaublich schätzen gelernt habe, nämlich in Friede und in Freiheit. Und diese inneren Bilder, die haben mir damals schon sehr, sehr viel Kraft gegeben, weil ich fühlen konnte, das wird irgendwann so sein und es sollte so sein. Und das ist eine Technik, die übrigens auch Hochleistungssportler anwenden. die im Druck vom Wettbewerb, also sich dieses innere Video drehen, sind Sprinter und bevor die überhaupt loslaufen, haben die schon das innere Bild, wie sie als Erster über die Ziellinie laufen und haben schon die Arme zum Jubeln nach oben gerissen. Das ist sehr, sehr wirkungsvoll. Und wir haben noch was gemacht damals. Wir haben uns abends zusammengesetzt als Geiseln und wir haben für das gedankt, was an diesem Tag, egal wie schwierig da war, auch gut war. Wir haben gedankt dafür, dass an diesem Tag die Sonne geschienen hat. Und wenn es geregnet hat, haben wir dafür gedankt, dass es geregnet hat, dass wir uns waschen konnten, dass wir unsere Wasserreserven auffüllen konnten. Wir haben gedankt dafür, dass wir diesen Tag überhaupt überlebt haben und dass sogar für unsere Freiheit verhandelt wird. Und auch das ist ein wunderbares Ritual, dieses Dankesritual, was Sie ganz leicht auch in Ihren Alltag integrieren können, indem Sie an einem Abend, an jedem Abend eigentlich mal sich drei Dinge vor Augen führen, für die Sie, egal wie schwierig der Tag war, auch gerade dankbar sein können. Und ich habe festgestellt, es gibt immer drei Dinge, für die man findet immer drei Dinge, für die man dankbar sein kann. Und es lohnt sich. Das ist ja kein Hokuspokus. Das wirkt. Ist ja auch logisch, weil wenn man sich einmal etwas Positives vorstellt und nochmal etwas, ja, dann hat das Hirn ja gar kaum mehr die Chance, sich um diese ganzen Ängste zu drehen. Da tut sich was. Man kann wirklich seinen Optimismus ganz gezielt stärken. Und eine optimistische Grundhaltung wiederum wirkt sich positiv aus auf die physische und auf die psychische Gesundheit. Auch das habe nicht nur ich erfahren damals, sondern auch das ist wissenschaftlich sehr gut belegt. Es gibt unter anderem eine wunderbare Metastudie von 2012 von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die auch in diesen Corona-Zeiten gerade sehr gut belegte Empfehlungen rausgibt. Optimismus ist also eine ganz große Kraftquelle. Das wissen wir heute. Ich habe Optimismus damals aber auch als eine große Gefahrenquelle kennengelernt. Und ich habe festgestellt, positives Denken kann sogar tödlich sein. Was meine ich jetzt damit? Wir hatten ja Momente, in denen waren wir wirklich optimistisch. Ja, da kamen Reporter zu uns in den Dschungel. Die haben mir übrigens auch die Kamera mitgebracht, mit denen ich die Bilder aufgenommen habe, die Sie heute sehen. So, und die kamen also rein, Landsleute, da dachten wir doch, na, dann kann es doch nicht so lange sein, bis wir auch raus können. Vielleicht können wir auch mit. Das ging nicht, die Reporter haben gesagt, wir können euch nicht mitnehmen, aber es gibt Gerüchte, dass es möglicherweise ganz schnell gehen kann mit der Freilassung oder ein Gerücht sagt, vielleicht sogar in 2 Tagen. Ja, da sind wir schon, also wir waren so euphorisch, wir haben gejubelt. Und die haben auch Briefe von zu Hause mitgebracht. Als ich den Brief von meinem Bruder gelesen habe, da war ich gefühlt schon zu Hause. Das war schon rum. Und die Reporter haben auch noch Geld mitgebracht. Das durften wir sogar behalten. Verrückt ist aber so. Und wir konnten damit also bei den lokalen Bauern Gemüse und Obst kaufen. Und einer hat uns sogar mal die Haare geschnitten. Kommt Ihnen das vielleicht irgendwie bekannt vor? Waren Sie vielleicht gerade beim Friseur und haben mit Freude wieder geshoppt? Ja, wir sind in einer ganz ähnlichen Phase im Moment. Es gibt diese Besserungen und es gibt viele Menschen, die auch jetzt gerade so dieses Gefühl haben, Mensch, eigentlich ist die Krise doch schon vorbei. Aber Achtung, positives Denken kann tödlich sein. Denn wir waren natürlich nicht nach 2 Tagen frei, sondern wir saßen immer noch in Gefangenschaft. Und Sie können sich vorstellen, wenn man sich so gefreut hat, dann ist man ziemlich niedergeschlagen. Und das waren wir. Und einige haben sich dann wieder Hoffnung gemacht, weil es ein Gerücht gab, dass wir in einer Woche raus sind und dachten so, ja super, noch eine Woche halten wir durch und dann ist alles rum. Und auch die Frist ist verstrichen und die sind wieder in einem tiefen Loch gefallen. Und dieses Auf und Ab der Gefühle, das hat sie komplett zermürbt. Die haben depressive Zustände bekommen und einige waren dem Selbstmord sehr, sehr nah. Und mir hat damals geholfen, mich ziemlich früh, nicht von Anfang an, aber noch relativ früh auf eine lange Zeit einzustellen und nicht zu hoffen auf morgen, übermorgen, in einer Woche oder in einem Monat. Und ich habe mich nicht nur auf eine lange, sondern auf eine lange, harte Zeit eingestellt. Denn wir waren ja noch mittendrin. Die Risiken waren ja noch alle da. Über uns kreiste immer noch das philippinische Militär mit den Hubschraubern. Die konnten ja jeden Moment wieder zuschlagen. Und da mussten wir besser vorbereitet sein als beim ersten Mal, dass wir nicht wieder einfach loslaufen ohne Wasser und dann irgendwann dehydriert kollabieren. Und wir mussten immer mit dem Risiko von Verletzungen und auch von Krankheiten rechnen. Mein Vater war irgendwann mal auch optimistisch und dachte, naja, es ist bald vorbei, war so ein bisschen nachlässig, ist dann beim Laufen durch den Dschungel gestolpert, hat sich an der Hand verletzt. Und dann war das an einer Stelle, wo wir schwer ins Wasser kamen. Der war weit weg, der Fluss. Dann hat er gesagt, naja, wir sind ja eh bald raus, ich trinke ein bisschen was, aber Hände waschen muss ich heute nicht. Dann hat sich die Wunde entzündet, ist eitrig geworden, er hatte fast 40 Grad Fieber. Und das ist im Dschungel ohne medizinische Versorgung potenziell tödlich. Und deswegen ist es so wichtig, solange die Krise nicht vorbei ist, die Risiken ernst zu nehmen, damit man die Krise auch wirklich gut übersteht. Und das ist eben auch heute der Fall. Die heutige Krise ist ja nicht rum. Wir haben nur das Gefühl, dass Corona rum ist. Aber wir haben dieselben Risiken und wir müssen auch dasselbe tun. Ja, es geht auch um Hygiene, es geht auch darum, sich die Hände zu waschen, Abstand zu halten, all das, damit eben wir nicht erstens mehr Corona-Tote haben, aber viel wichtiger vielleicht noch, wenn man das vergleichen kann, dass wir nicht nochmal einen Lockdown haben. Weil wenn Menschen jetzt nochmal, die alle glauben, es ist vorbei, dann nochmal in diesen Lockdown kommen, und ich komme aus Göttingen, das ist kurz davor, ja, das ist schlimm, psychisch. Und das wird auch gravierend wirtschaftlich. Und daher brauchen wir heute, genauso wie damals, unglaublich viel Geduld und Disziplin, um durch diese Zeit gehen, so lange, bis die Krise vorbei ist. Heute ist es der Impfstoff und damals war es die Freilassung. Was haben wir gemacht in der Zeit? Wir haben uns fit halten müssen körperlich. Also ich habe Liegestütz gemacht. Das war übrigens weder Spaß noch Sport. Das war die reine Überwindung. Also wie gesagt, Faktor 3, Luftfeuchtigkeit von heute, Liegestütz. Und dann kommen natürlich die ganzen Malaria-Moskitos in Schwärmen rum und der Fluss ist wirklich weit. Aber es musste sein. Wir mussten bei jedem Schritt im Dschungel darauf achten, wo wir hintreten, ganz genau, damit wir nicht ausrutschen, damit wir uns nicht verletzen. Und wir mussten jede Gelegenheit nutzen, um ans Wasser zu kommen. Und das war auch nicht schön. Das war ein schwieriger Weg dorthin. Im Wasser waren Blutegel drumherum, Malaria-Moskitos. Und trotzdem, wir mussten uns waschen, wir mussten unsere Klamotten waschen, wir mussten viel trinken und wir mussten vor allem immer eine extra Flasche Wasser mitnehmen, für den Fall, dass wir nochmal flüchten müssen vor dem Militär. Geduld und Disziplin, das war das, was uns durch diese Zeit getragen hat und was auch uns heute durch die Zeit tragen kann. Was machen wir, wenn wir, und heute sind wir eben Geiseln immer noch des Virus, ein Stück weit. Ja, wir können nicht ganz so, wie wir wollen. Wir finden Formate und haben das auch heute gefunden. Das ist wunderbar. Wir halten Abstand. Wichtig, das Allerwichtigste ist, sofort aus der Opferhaltung rauszukommen. Das ist der erste wichtige Schritt. Also irgendwie ins Handeln zu kommen, auch wenn wir nicht so können, wie wir eigentlich wollen. Und damals war bei mir zum Beispiel die Chance, wir hatten irgendwann Holz, wir hatten eine Säge, wir hatten einen Hammer. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und habe einen Stuhl gebaut. Ja, ich habe einen Stuhl gebaut. Warum? Weil wir den ganzen Tag auf der Erde oder auf Kokosnüssen gesessen haben. Können Sie sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Ist unglaublich. Wochen, Monate auf dem Boden zu sitzen, ist wirklich, wirklich eine Belastung für sich. Und mit dem Stuhl haben wir nach Wochen das erste Mal irgendwann aufrecht gesessen. Das war mal eine Wohltat. Wirklich. Aber noch viel besser als diese physische Wohltat, das war die mentale. Ich hatte ja das Gefühl, ich kann was tun. Ich kann irgendwas tun, um unsere Situation zu verbessern, aus der wir zwar nicht rauskommen, aber die wir irgendwie ja gestalten können. Und das ist dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, was so unglaublich wichtig ist in Krisen wie diesen. Dass wir uns selbst wirksam fühlen Und das gilt eben auch wieder heute. Also wenn wir Wochen zurückdenken, ich weiß nicht, ob jemand noch in der Situation ist, aber zu Hause eingeschlossen, nicht so kann, wie er mag. Wir können natürlich warten, bis alles vorbei ist. Oder einige haben angefangen, haben ihre Wohnung gestrichen, was auch immer. Es ist gar nicht so wichtig, was wir tun. Es ist nur wichtig, dass wir es tun, um ins Handeln zu kommen. Psychologisch eine riesen Unterstützung. Deswegen finde ich das übrigens auch toll, dass heute Abend diese Veranstaltung stattfindet. Dass sie nicht sagen, es geht halt nicht so, wie wir wollen. Und so ganz, wie sie wollen, wie wir wollen, ist es vielleicht auch nicht. Und sie gehen neue Wege, sie gehen sogar noch weiter. Sie sind heute eben auch eine neue Station weitergegangen, sind also jetzt auch online präsent zur gleichen Zeit, wagen kreativ einen neuen Weg zu gehen. Wunderbar. Auch das ist Selbstwirksamkeit. Und zugleich haben sie damit noch was ganz Wunderbares gemacht, denn was in Krisen ebenfalls unglaublich wichtig ist, ist Netzwerken. Genau das, was wir heute tun, und zwar über die physischen Grenzen hinaus bis ins Internet hinein. Netzwerken, sich auszutauschen, in Kontakt zu bleiben, unglaublich wichtig. Bei uns sah das so aus. Wir haben uns untereinander, Dankeschön, danke, 10 Applaus. So, wir haben uns untereinander, unter Geiseln, wir haben uns wirklich gestützt und aneinander angelehnt. Wir haben Hilfe gesucht bei der lokalen Bevölkerung. Wir haben gesucht, dass wir einfach Unterstützung bekommen, dass wir Essen von denen bekommen. Wir hatten ja nur Reis. Dann gab es irgendwann Früchte oder Gemüse. Wir haben in die Kameras der Journalisten appelliert für unsere Freiheit, um möglichst unsere Freilassung voranzutreiben, ein bisschen Druck aufzubauen und sichtbar zu machen. Wir konnten was tun, zumindest gefühlt. Und das Schönste war, es kam so unglaublich viel zurück. Es gab so viele Menschen, die auch über Reporter und andere Kanäle uns Pakete zugeschickt haben. Da war Essen drin, Heimatkost, unglaublich. Da waren Klamotten drin. Ja, es war ganz simpel. Das hat wirklich geholfen. Es gab Leute, die haben einfach nur geschrieben, ein Paket, Mark Wallert, Philippinen. Das kam an damals, wegen der vielen Journalisten, die wussten, wo das hingeht. Und da waren dann auch so Dinge drin wie ein Rasierbecher mit einem Dachshaarpinsel. War jetzt nicht meine größte Not, aber war irgendwie niedlich. Das hat sich, ich hatte das Gefühl, naja, da ist jemand, der denkt sich da irgendwo in Deutschland, der schickt dem Marc jetzt mal so einen Rasierbecher mit einem Dachshaarpinsel in den Dschungel. Das war doch niedlich, das hat mich wirklich berührt. So, und den habe ich bis heute noch übrigens. Ich erzähle gleich, warum. So, und wir haben auch Briefe bekommen und einfach mitbekommen, es gibt so viele Menschen, die an uns denken. Wir sind gar nicht vergessen, wir sind nicht allein. Es gibt so viele Menschen, die sich für uns einsetzen und für unsere Freiheit. Und das allein zu wissen, war unglaublich viel wert. Denn ja, auch wenn es abgedroschen klingt, gemeinsam sind wir stark. Und das galt eben auch für uns als Geiselgruppe. So, wir waren damals das, was man heute ein agiles Team nennt. Ja, schon mal gehört, ne? In den Design Offices in Düsseldorf. Ja, wir waren wirklich der Vorläufer sozusagen. Wir haben uns nach allen, wir haben alle Prinzipien der Agilität damals gelebt, ohne es zu wissen. Und das war auch wirklich intelligent. Nee, nicht intelligent, intuitiv richtig, weil wir waren ja in einer VUCA-Welt, kennen Sie auch, ne? Volatil, unsicher, komplex und A für ambiguous, also mehrdeutig. Da weiß man nicht, wer Freund und Feind ist. Da kann man nicht wirklich planen. Es ist alles so unberechenbar. Wir mussten ja schnell reagieren. Kommt Ihnen bekannt vor, vielleicht aus der ganzen Welt der Digitalisierung. Das ist ja jetzt, hat ja Einzug erhalten, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. In die Management-Literatur wird in vielen Unternehmen eingeführt. Wissen Sie auch, woher es kommt? Ursprünglich kommt ja nicht aus der Wirtschaft. Kommt aus dem Dschungel. Kein Witz. Ja, das US-Militär hat das ja im Dschungel sozusagen, diese Konzepte entwickelt und zwar aus Fehlern gelernt. Denn sie konnten den Vietnamkrieg, sie konnten andere Guerillakriege im Dschungel gar nicht gewinnen, obwohl sie haushoch überlegen waren technologisch, weil sie an die Gegebenheiten nicht angepasst waren. Die waren in ihrer Struktur etwas zu hierarchisch, etwas zu behäbig, um ganz schnell reagieren zu können auf das, was sich im Dschungel tut. Und wenn dann auf einmal aus einem Zivilisten dann doch ein Rebell wird, dann ist es schlecht, wenn man sich erstmal das Okay für einen Einsatz holen muss und der andere den Hörer nicht abnimmt. Und abgeleitet haben sie daraus das Prinzip der Agilität, also die kleinen Squads, kleine Soldatengruppen, die also dezentral, selbstorganisiert, sehr schnell und sehr flexibel selbst entscheiden können, wie sie vor Ort reagieren und alle Kompetenzen bei sich an Bord haben. So waren wir. Genauso waren wir. Nur zwei, drei Beispiele dafür. Wir waren eine Gruppe, ein Team ohne Chef. Wir hatten keine Hierarchie, wir hatten auch keinen gewählten Führer oder Informellen, hatten wir nicht. Aber wir waren nicht führungslos. Im Gegenteil, wir hatten immer jemanden, der in den Lead gegangen ist, je nachdem, welche Herausforderung gerade anstand. Und ein Beispiel war, da fing es an zu regnen irgendwann und wir hatten noch nicht wirklich ein Dach. Und so ein Regen ist kein Spaß im Dschungel, den möchte man nicht haben und die ganze Nacht. Und dann kam so die Idee und dann wurde es echt hektisch, also wirklich Stress. Der eine sagt, lasst uns unseren Baum stellen, auch keine gute Idee im Dschungel, weil da fallen Kokosnüsse runter. Klingt lustig, ist eine der größten Todesursachen im Dschungel. Davor hatten die Rebellen am meisten Angst. 250 Kokosnusstote pro Jahr, kein Witz. Das ist eine echte Gefahr. So. Keine gute Idee. Die anderen haben gesagt, lass uns ganz schnell eine Plastikplane über den Kopf ziehen. Ja, so viele Plastikplane hatten wir jetzt auch wieder nicht für 21 Leute. Also kam ein Ingenieur aus unserer Gruppe auf die Bühne und hat gesagt, nee, wir müssen hier eine Plane spannen und jetzt wird gearbeitet. Jetzt bauen wir hier einen Bambus und dann machen wir eine Plane drüber, wo das Wasser abfließen kann und dann setzen wir uns alle da drunter. Und das war wirklich, also das war nicht konfliktfrei, das war wirklich stressig, dieser Moment. Aber am Ende hatten wir ein Dach, das uns trocken gehalten hat. Und was viel wichtiger war, wir haben eine Rolle definiert, nämlich Konstruktion Stefan. Und so ging es weiter. Krankheiten, Verletzung, Marie. Hier desinfiziert sie gerade eine Schusswunde. Sprecher, mein Vater. Prädestiniert, er war der Älteste, er war Mann, hatte den natürlichen Respekt der Entführer, der muslimischen Entführer, muss man dazu sagen. Wir hatten diejenigen, die nicht nur gut kochen können, das war jetzt nicht so, also wir hatten ja eh nur Reis, meistens, darum ging es nicht, aber die konnten Feuer machen und auch am Laufen halten, wenn es geregnet hat. Und ich hatte eine ganz besondere Rolle, ich war tatsächlich in die Rolle des Helfers gekommen. Warum? Weil auch eine andere, ganz wichtige, weniger glorreiche, aber genauso wichtige Rolle auch besetzt war. Durch meine Mutter. Als eine von dreien, die in dieser Gruppe die Schwächsten waren. Und auch das habe ich gelernt, gehört zu einer Gruppe. Es gibt nicht nur die heroischen Rollen, es gibt auch die Nörgler, es gibt auch die Pessimisten, es gibt auch die Langsamen, die Schwachen. Die gehören dazu, die stabilisieren ein Team, weil sie auch den Gegenpol intronisieren. Nicht der Helfer. War übrigens eine sehr dankbare Rolle. Ich hatte gar nicht so viel Angst oder Zeit, Angst zu haben um mich selber. Das ist eher die gute Rolle in einer Krise. Klare Rollen im Team. Das war also auch wirklich wie im agilen Team. Da gibt es keinen Chef, aber es gibt immer jemanden, wo man weiß, aha, da ist der oder die doch zuständig. Am Ende waren wir nur noch vier. Ich werde häufig gefragt, wart ihr denn ein gutes Team oder gab es Konflikte? Und ich sage immer, na beides. Wir waren ein gutes Team, nicht trotz, sondern dank der Konflikte. Weil das gehört zum Teambuilding dazu. Ohne geht's gar nicht. Kennen Sie ja diese vier Bruce Tuckman-Phasen. Forming, also uns hat das Schicksal zusammengewürfelt. Storming, da gab es wirklich Konflikte, aber richtig. Norming. Aus diesen Konflikten ist etwas hervorgegangen, nämlich einmal Klärung, wie gehen wir vor, so eine Alltagsnorm oder eben eine klare Rolle und dann Performing. Das hat geklappt. 21 Geiseln haben überlebt. Knapp, aber immerhin. Und am Ende waren wir vier und wir haben viel gelernt. Wir haben vor allem viel gelernt aus unseren Fehlern. Und einen Fehler habe ich zu Beginn schon genannt. Wir waren nicht vorbereitet darauf, dass wir angegriffen werden. Haben das Wasser zurückgelassen, sind kollabiert. Und dann haben wir immer einen Fluchtsack bereit gehabt. In dem war immer eine frische Flasche Wasser. Immer griffbereit, in jedem Moment. Das war unser Fluchtsack. Und ich frage mich heute, haben eigentlich heute mittlerweile alle Unternehmen auch einen digitalen Fluchtsack? Ja, weil die Mitarbeiter sind ja auch alle Hals über Kopf in die Homeoffices geflohen, hatten dann keinen Zugriff mehr auf die Daten, auf die Telefonverzeichnisse. Also es gibt sie. Ich weiß nicht, ob auch jemand anwesend ist oder jemanden kennt, der jemanden kennt, aber es gibt einige, die waren eben nicht so gut ausgerüstet mit den Möglichkeiten für Videotelefonie. Da war dann entweder der Sound oder das Bild nicht da oder gar nichts. Und die Frage ist, oder das Know-how. Und sind wirklich alle Unternehmen jetzt besser vorbereitet für einen zweiten Lockdown? Und die wirklich erfolgreichen Unternehmen sind das. Und die wirklich erfolgreichen Unternehmen, die sehen da auch nicht nur eine Notlösung in der Krise, sondern die gucken jetzt schon, wie können wir denn gestärkt aus dieser Krise hervorgehen? Was können wir aus dieser Krise lernen, damit wir wenigstens nach all dem, allen Bußen, die es nicht schön zu reden gilt. Aber was haben wir denn da noch? Gibt es denn wenigstens was, was bei rausgesprungen ist? Und ich glaube, so die digitale Transformation, die hat schon einen kleinen Corona-Push bekommen. Und die erfolgreichen Unternehmen, die werden eben nicht nach der Krise wieder in Business as usual übergehen und alles so tun wie vorher. Ja, also jedes Präsenzmeeting wieder veranstalten, nur weil sie es können, sondern sie werden sich fragen, kann man es vielleicht auch cleverer machen? Kann man mal jemanden hinzuschalten? Wollen wir vielleicht flexibler, näher am Kunden, näher an der Familie bleiben? All das werden Fragen sein, die Unternehmen auch stärken können für die Zukunft. Denn irgendwann ist diese Krise auch vorbei, so wie unsere Entführung vorbei war, nämlich nach 140 Tagen am 9. September 2000. Da war es dann soweit. Das war unser Tag der Freilassung und das Bild spricht für sich. Es war der wahrscheinlich glücklichste Tag meines Lebens. Und an dieser Stelle möchte ich auch Sie wieder in Freiheit entlassen. Ja, habe ich versprochen und ich freue mich, dass wir jetzt wieder zusammen zu Hause sind im friedlichen deutschen Buchenwald. Und ich wünsche Ihnen und Ihren Teams, dass Sie stark durch diese Krise kommen, dass sie also die Lage akzeptieren, wie sie ist und damit umgehen, dass sie auch in schwierigen Zeiten positiv bleiben, aber auch nicht zu optimistisch sind, sondern immer noch mit den Risiken umgehen, dass sie ins Handeln kommen, selbstwirksam und vor allem agil im Team mit all dem umgehen, was jetzt ohnehin auf uns zukommt und vielleicht auch eben etwas aus dieser Krise lernen, was sie gestärkt aus dieser Krise hervorgehen lässt. In diesem Sinne, an dieser Stelle schon mal alles Gute und vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, Herr Waller, es ist an, ja, es ist an. Sie haben den Bogen, also ich bin echt beeindruckt, muss ich sagen, weil den Bogen, den ich mir am Anfang schwer vorstellen konnte, zwischen dem, was Sie erlebt haben, existenziell, und dem, was wir gerade als Gemeinschaft erleben, Klammer auf, ja, es ist auch für viele existenziell, das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber das haben Sie gemacht, brillant, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte gerne... Also ich habe ganz viele Fragen, aber ich bin mir ganz sicher, dass Sie auch Fragen haben. Deswegen würde ich mein Mikrofon an denjenigen von Ihnen geben, der starten möchte. Und wenn Sie noch überlegen wollen, dann kann ich auch starten. Das überlasse ich Ihnen. Hat jemand jetzt ad hoc eine Frage? Dann gebe ich mein Mikrofon einfach an Sie weiter. Bitte ganz eng an.
Ja, ich habe eine Frage zu der Beziehung zu den Entführern. Von den Bildern her konnte man sehen, da gab es ja auch gewisserweise eine einvernehmliche Kommunikation, weil die hatten ja eigentlich nichts gegen Sie, sondern die wollten mit Ihnen ihr Ziele erreichen und haben Ihnen ja auch relativ viel Freiheit gegeben. War das von Anfang an so oder was haben Sie getan, um dieses Vertrauensverhältnis zu stärken? Weil das ist, glaube ich, auch ein elementares Element gewesen, ein wichtiges Element, um gut über diese Zeit hinwegzukommen, das Verhältnis zu den Entführern.
Wir hatten von Anfang an erstmal den Eindruck, dass es gar nicht so um uns ging. Die wollten uns persönlich eigentlich nichts Böses, haben das auch gesagt. Sie haben gesagt, you are our instruments in our war und so. Also wenige konnten Englisch, einige meistens so zwei Worte Englisch, aber dieses Instruments, da dachten wir erstmal, ach, wie gut. also die wollen uns nichts Böses. Und das war im Übrigen auch, wenn es um Akzeptanz ging, habe ich ganz am Anfang gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, mal zu sagen, naja, es hätte ja noch schlimmer kommen können, um seine Situation leicht anzunehmen. Also die, es könnte tatsächlich schlimmer sein. Ich glaube, es gibt IS-Entführer, die sehr radikal sofort anfangen zu foltern. Das war ja gar nicht der Fall. Jetzt war aber dieses Instrument trotzdem irgendwann beim zweiten Nachdenken auch nicht wirklich gut. Weil so ein Instrument setzt man ziemlich herzlos ein, wenn es sein muss. Und wir als Instrumente hieß also, wenn die uns enthaupten, ohne mit der Wimper zu zucken, dann haben wir ein Problem. Und deswegen haben wir relativ früh schon angefangen, wir haben auch miteinander gesprochen, wir müssen mit den Entführern kooperieren. So, wir können die nicht konfrontieren, wirklich. Weil die haben ja die stärkeren Argumente in der Hand. Und deswegen haben wir von Anfang an erstens also gute Beziehungen aufgebaut, und zwar um die Hemmschwelle hochzusetzen, damit sie uns nicht einfach als Instrumente einsetzen. Und wir hatten vor allem immer auch persönliche, wir hatten so Bodyguards, die sie so nannten, die uns beschützt haben. Naja, zu denen haben wir eine gute Beziehung aufgebaut, damit sie zum Beispiel einmal mehr mit uns zum Wasser gehen, wenn es denn nötig war. Ganz einfach. Und das hat uns geholfen. Es gibt einige, die sagen, wir hatten ein Stockholm-Syndrom. Ja, also das ist so ein Begriff, der immer kommt. Es war kein Syndrom, es war hochrational, was wir getan haben. Alles andere wäre nicht intelligent gewesen. Einer hat sogar geweint, als meine Mutter freigelassen wurde. So stark ist die Beziehung gewesen, und alles Menschen, die ganze Bandbreite, wie hier auch. Ganz spannend. Nur leider alle auf der falschen Seite.
Ich würde dann mal eine Frage, die uns online gestellt worden ist, an Sie weitergeben. Und zwar die Frage, wie haben Sie es geschafft, nach dieser Zeit wieder zurück in die Normalität zu kommen?
Ja, also während der Entführung hat uns wirklich geholfen, dass wir aufs Positive fokussiert haben und uns immer ausgetauscht haben. Das habe ich erstmal auch gemacht, als ich zurückkam. Ich habe ganz viel über meine Entführung gesprochen mit vielen Menschen, und ich habe eben mich ausgetauscht, vor allem auch möglichst über das Positive, was ich erlebt habe. Und ich bin ziemlich schnell in meinen Job, damals bei PwC war ich in Luxemburg als Unternehmensberater, bin ich wieder eingestiegen. Das war rückblickend nicht der nachhaltigste Weg, den ich beschritten habe, weil ich eine große Chance auch verpasst habe. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Also ich habe es tatsächlich gut überstanden. Ich weiß auch heute warum. Also im Rückblick habe ich das wirklich durchdekliniert, und es sind die Schutzfaktoren der Resilienz, die ich gerade geteilt habe, die mir damals geholfen haben. Und deswegen bin ich auch nicht mit einem posttraumatischen Syndrom oder ähnlichen Beschwerden oder körperlichen Übeln durchgekommen. Mir ist es relativ einfach, leicht gefallen, in den Alltag zu kommen. Ich glaube aber, der große Unterschied zwischen denen, die nicht so gut zurückgekommen sind, da ging es um Akzeptanz. Einige haben mit dieser Situation gehadert. Also die konnten nicht akzeptieren, was passiert ist. Sie konnten damit nicht abschließen. Und da ist mir gelungen, doch relativ schnell nach vorne zu schauen und zu sagen, es ist so, wie es ist, es lässt sich nicht ändern, und ich schaue jetzt alles das, was Positives drinsteckt, und nutze das, weil schwierig genug war es ohnehin schon.
Jetzt muss ich eine meiner Fragen anschließen, ganz kurz, ganz egoistisch. Sie haben mal gesagt, seitdem fasziniert mich die Frage, warum einige Menschen Krisen gut überstehen und sogar daran wachsen, während andere nur schwer darüber hinwegkommen. Können Sie, Sie haben das gerade gesagt, Sie haben es für sich durchdekliniert, können Sie Krisenkompetenzen, also was braucht es so richtig, um Krise als Person zu durchleben und das positiv nach vorne, können Sie das heute festmachen? Haben Sie eine Antwort dafür?
Ja, viele sogar. Also man muss da wirklich unterscheiden zwischen, wie kommt man stark durch eine Krise durch und wie geht man gestärkt daraus hervor. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und ich habe heute primär über das gesprochen, wie kommt man stark durch eine Krise durch. Da war ich also wirklich, würde ich sagen, gut aufgestellt. Es ist was ganz anderes, wie gehe ich gestärkt daraus hervor. Und Also erstmal, der erste wichtige Schritt ist ja das Aufstehen. Es gibt ja dieses wunderbare Bild immer, was jeder im Kopf hat, das Stehaufmännchen. Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Bis zum Aufstehen soweit okay, sollten wir, so schnell wie es geht. Krönchen richten und weitermachen, nicht immer die beste Idee, habe ich festgestellt. Also ich habe... Dankeschön. Das war meine Kernerkenntnis, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann es denn sein, dass jemand durch so etwas durchkommt und zwar ziemlich mit guten Haltungsnoten, das würde ich jetzt mal wirklich sagen und ich kann das so von mir sagen, weil ich bin danach herrlich gescheitert, nämlich im Job durch Deadlines, die ja nicht tödlich waren. Ich hatte 5 Jahre später einen Burnout. Im Job. So, und ich habe mich immer gefragt, das war so dieser Anti-Held, warum ist denn das jetzt passiert? Wie kann das denn sein? Vorhin war auch schon die Frage im Raum, ist man danach eigentlich gestellt? Also bringt einen dann irgendwas um? Also ich dachte, ich wäre erleuchtet. Als ich da im Dschungel saß, haben viele Menschen gedacht, die dachten, naja, wer da durch ist, den erschüttert ja mal gar nichts mehr. Ja, weit gefehlt. Also ich bin danach, warum habe ich mich gefragt, dann in einem Burnout gelandet. Und die Haupterklärung für mich in dieser Situation war, dass ich im Dschungel ganz genau wusste, ich hatte so eine klare Vision, worum es da geht. Es ging ums Überleben. Es ging um mein Überleben, um das meiner Eltern, um das von all denen, die dabei sind. Das würde ich mal sagen, das ist ein Purpose. Ja, um es mal wirtschaftlich auszudrücken. So, und dieser Purpose, der hat mir in meinem Job wirklich gefehlt. Da war ich auch sehr erfolgreich, aber am Ende bin ich doch Erfolg und Anerkennung hinterher gelaufen und ab einer gewissen Schlachtzahl so, also ich habe einfach zu lange 80 Stunden die Woche gearbeitet, das ging so über Monate und dann irgendwann war bei mir auch die Frage im Kopf oder im Unterbewusstsein, ja wofür am Ende des Tages? Also ich gebe meine Gesundheit auf, ja für was ganz genau? Ist es dann wirklich mit Erfolg und Anerkennung getan und auch das Geld war irgendwann Schmerzensgeld und das hat bei mir nicht gereicht und das war erst sehr spät die Erkenntnis, das ist der deswegen so wundersam, ich habe diese Chance verpasst, als ich rausgekommen bin aus dem Dschungel. Ich hätte es ja wissen können, was mich da so stark gemacht hat. Aber ich habe mich gar nicht gefragt. Ich bin ja gut durchgekommen. Ich habe danach, habe Krönchen gerichtet, also ich bin ziemlich lässig wieder losgegangen, habe wieder weitergemacht, aber an derselben Stelle wie vorher. Und ich wusste, irgendwas stimmt doch nicht. Ich bin doch ziemlich gestresst im Job. Ich wollte da immer mal drüber nachdenken, habe sogar das Leben um einen Wink des Schicksals gebeten und dachte auf dem Boot noch, deswegen die Akzeptanz. Ich habe es ein bisschen rausgelassen. Vielleicht ist das dieser Wink des Schicksals. Dachte ich, naja, mal gucken. Vielleicht orientiert mich das ja. Hat's aber nicht. Ich bin da nicht durchspaziert, das ist nicht der Fall, das war wirklich schwierig, aber ich habe es gut geschafft und danach habe ich weitergemacht. Und das ist also diese Disziplin, gestärkt aus Krisen hervorzugehen, heißt erstens Krise anerkennen, also nicht schönreden, nicht so tun, oh, das war jetzt alles halb so schlimm oder oh, ne, weitermachen. Das zweite ist dann wirklich Chance suchen. Und idealerweise, also ich habe mich irgendwann gefragt, und das war auch im privaten Bereich, weil ich dieselben Schleifen gedreht habe, immer steh auf, Männchen, hinfallen, kennen Sie, ne? Hinfallen, aufstehen, habe ich immer wieder gemacht. Immer wieder Trennung, Beziehung, Job, Burnout, so. Das ging ja immer so weiter und da war ich auch noch stolz drauf. Aber irgendwann habe ich mich mal gefragt, ja, das ist doch nicht immer der falsche Chef, die falsche Freundin. Ja, das hat ja irgendwas mit mir zu tun. Wenn ich so weitermache wie bisher, na, dann wird das ewig so weitergehen. Und dann habe ich wirklich überlegt, was kann das sein? Und das war kein schöner Moment, aber wenn ich das Problem bin, dann kann ich auch die Lösung sein. Und ab dem Punkt wird es spannend. Also wer zurückblickt und in der Krise irgendwas findet, was er selbst vermasselt hat, Glückwunsch. Weil das ist besser, als wenn man ein Opfer ist von außen, irgendwo blöder Chef. Ja, das ist ja, kann ja immer wieder passieren. Aber wenn man selber irgendwie sich vielleicht den Job sogar ausgesucht hat, ja, dann kann man ja vielleicht sich einen neuen suchen. Oder... Ach, es gibt so viele Möglichkeiten, aber das war gar nicht die Frage. Tut mir leid, ich bin ein bisschen abgeschlossen.
Eine super Antwort, weil es so ein bisschen in dieses The New Normal geht. Also was ist denn normal nach dieser Krise hier? Aber Maria, du wolltest.
Da ist Sabine irgendwie in den Gedanken, ich denke auch von vielen anderen, genau dann schon vorangegangen irgendwie. Das ist so sympathisch. Deswegen habe ich mich auch auf den Abend hier so sehr gefreut, weil ich dachte, das geht wahrscheinlich genau in die Richtung. Nicht immer nur steh auf und tschakka tschakka und alles geht durch und dann gehst du weiter. Und Wie würdest du sagen, rückblickend, oder wenn du jetzt sagst, es kommt die nächste Krise, dann würdest du es anders machen, vermute ich mal. Ja? Dann hältst du inne und sagst, gut geschafft, aber dann würdest du dir Zeit lassen. Denn das ist ja das, was vielen kluge Stimmen sagen. Wir haben jetzt eine Wahnsinnskrise, die auch mir persönlich den Boden unter den Füßen weggerissen hat, wie vielen anderen Kollegen auch. Und nachher nur so tun und schnell, Hauptsache schnell durch. Ist das so ein Reflex, den ich jetzt überall feststelle? Und freue mich, in dir jemanden vor mir zu haben, der sagt, nee, aufstehen gerne, aber mit dem Krönchen lasst euch lieber ein bisschen Zeit.
Ja, da kann ich nur ja sagen. Wir haben hier eine Chance gerade. Also es geht nicht darum, irgendwie jetzt in, also erstmal kann keiner mehr Corona hören. Ich entschuldige mich, dass ich ständig Corona sage, aber wir konnten damals auch Geiseln nicht mehr hören. Sowas nervt ja, wenn es nicht aufhört, ne? Ist aber so. So, wir sind ja gerade mittendrin und wir haben immer noch gerade die Chance, immer noch hinzugucken, was steckt denn da jetzt neben all den Dingen, die es bloß nicht schön zu reden gilt. Also ich glaube, wer heute noch die Wirtschaft schön redet, der muss echt in einer klasse Branche unterwegs sein. So, aber dann nicht schön reden, aber zu gucken, wenn es denn eben eine Krise ist, was haben wir da drin für Chancen? Und da kann man eben wirklich am besten bei sich selbst anfangen. Also die Frage, was kann ich jetzt hier in dieser Situation machen? Also erstmal stecke ich genauso, herzlichen Glückwunsch, also herzlich willkommen. Oder ich stecke auch in der Krise. Also ich bin ja das zweite Mal seit Corona jetzt irgendwo vor mir echten Menschen und ich finde das so schön, dass sie alle da sind. Ja, alles andere, und das wird ja bei Ihnen ähnlich sein, ist ja einfach so weg gewesen. Das ist gar nicht, das war auch gar nicht so leicht so als Alleinverdiener einer kleinen Familie, ist auf einmal alles anders und dann alles investieren, damit man digital jetzt da ist. Also der Cashflow ist so eingeschränkt gut gerade, aber ich habe mir schon auch wieder, und das ist das Schöne, also Menschen, die Krisen überstanden haben, nicht automatisch, aber im statistischen Mittel, 3 bis 4 Krisen, echte Lebenskrisen, wo es mal wirklich also ans Eingemachte ging, ob privat, beruflich, gesundheitlich, wie auch immer oder finanziell, die sind resilienter, können besser mit Krisen umgehen in der Zukunft, das war ja die Frage, als diejenigen, die 0 oder 1 Krise hatten. Also Krisen machen nicht krank, nee, Krisen machen eigentlich gesund. Das ist die schöne Botschaft. Und was ich heute merke, und deswegen freue ich mich und bin auch, also ich bin kein Fan von Krisen geworden, aber ich sehe eine gewisse Faszination darin, dass es zumindest 2 Seiten hat. Und was mir heute hilft, ist eben genau dieses Survival-Mindset aus dem Dschungel, dass ich zwar ein positives Bild habe, ich sehe mich wieder auf Vortragsbühnen, ich sehe mich auch wieder in Seminarräumen, aber ich bin nicht so naiv zu denken, das ist jetzt mal eben, ach, ich warte kurz und im Juni geht es einfach mal im vollen Umfang weiter. Nein, ich gehe genau wie Sie auch jetzt hier neue Wege. Weil wer jetzt wartet und sagt, na, ich warte, bis da draußen was fertig ist, nee, bei sich wirklich zu suchen, was ist meine Möglichkeit, jetzt hier zu handeln, das ist, glaube ich, ein Learning. Und so gehe ich mit Krisen um. Das macht die nicht leicht und nicht schön, aber möglich.
Badre.
Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Bin wieder abgespannt.
Es ist nicht unbedingt eine Frage, erstmal so eine, ich habe sehr gut zugehört am Anfang und es gab erstmal das Thema, die Krise wahrnehmen, erkennen und dann die richtigen Fragen zu stellen. Ich denke nicht, dass so viele Leute die Krise nicht erkennen, aber die beharren beim, warum passiert es mir gerade, anstatt wofür. Und ich glaube, das Schlüsselwort war eigentlich wofür. Und auch wenn ich diesen wofür jetzt nicht verstehe, ich werde es verstehen in 1 Monat, in 6 Monate, in 12 Monate. Und ich habe das Gefühl, das gibt Energie zu sehen, okay, es gibt ein Happy End irgendwo. Mhm. Und jetzt, das wird das wofür sein, ob es eine Lehre ist, zu wachsen, sich zu entwickeln. Und also das hätte ich mitgenommen auf jeden Fall. Das wofür ist das. Mhm. Ja. Danke, das war's.
Ja, vielen Dank.
Ich muss hier einmal durchs Bild.
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Wallert, für diesen eindrucksvollen Vortrag. Tatsächlich möchte ich das aufnehmen, was der Herr gerade gesagt hat. Also in der Beratung wissen wir, dass sehr viele Menschen sich immer wieder fragen, warum eigentlich ich, und da sehr, sehr viel Energie und sehr viel Zeit verlieren. Und selbst wenn man jetzt ein gestandener Berater oder eine gestandene Beraterin ist und weiß, wie die Automatismen da eigentlich aufzulösen wären, aber trotzdem beharren sie eigentlich immer wieder darauf, das warum ich. Sie kommen immer wieder zu dieser Frage zurück, manchmal ja über Monate lang. Hätten Sie eine Empfehlung, dass man denen irgendeine Schlüsselaussage mitgeben kann, weil man versucht es mit dem, man versucht es mit dem oder so. Aber das ist wirklich ein Punkt, der, ich glaube, der den Menschen ja wirklich unfassbar viele Energie kostet, weil sie sich eben permanent auf sich selbst fokussieren und sich eben als ja eigentlich schlecht betrachten, weil ihnen ja auch etwas Schlechtes passiert und damit die Energie ja in eine ganz andere Richtung geht. Ja, und sie können ja dann beraten und beraten und beraten, aber wenn derjenige nicht das aufnehmen kann, haben Sie eine Idee? Das würde mich wirklich interessieren aus vitalem Eigeninteresse, weil ich viel berate. Und manchmal gelingt das, aber nicht immer natürlich. Und es gibt ja so die Beratungsresistenten. Soll man da direkt einen Haken hintermachen? Ja. Das fände ich auch ein bisschen schade eigentlich.
Ja. Also ja, vielen Dank für diese Frage. Also es gibt ja diesen Grundsatz, kein Coaching ohne Auftrag. Und der fasst es, glaube ich, leider gut zusammen. Also man kann von außen eigentlich niemanden zu seinem Glück zwingen. Es ist einfach so. Es gibt diesen Punkt, ich habe den sehr lange vor mir hergeschoben. Also ich habe es geschafft, bis Ende 30, also vor 10 Jahren, immer wieder so irgendwie aus Krisen mich rauszumogeln, dass ich so eigentlich gar nicht ans Eingemachte gegangen bin, bis ich gemerkt habe, also ich werde das, was ich eigentlich im Leben will, niemals erreichen, wenn ich immer dasselbe mache, mir die immer dieselben Beziehungen und auch immer wieder denselben Job suche. So, und dann habe ich wirklich geguckt, und das ist dieser schmerzhafte Punkt, das ist die eigentliche Energie der Krise, das ist die Chance, dass sie uns an den Punkt bringt, wo wir gezwungen sind eigentlich, jetzt oder nie. Ich muss jetzt irgendwie hingucken, kann ich irgendwas ändern? Und wenn diese Bereitschaft da ist, hinzuschauen und zu überlegen, was kann das mit mir zu tun haben? Erst dann sind Menschen nicht mehr beratungsresistent, sondern ich bin dann das erstmal. Ich habe alles schon vorher gehört. Alle haben gesagt, naja, meinst du denn, du bist ja wirklich an einer total guten Stelle? Ich sage, ich bin doch erfolgreich, okay, arbeite ein bisschen viel, aber das kam nicht an. Ja, also ich kann entweder überlegen, immer da draußen stimmt irgendwas nicht und dieselben Muster immer wieder, dann bleibt man Opfer, oder man guckt wirklich, was kann ich selber gestalten und auch mal sich selbst wirklich zu hinterfragen. Und das ist kein Psychokram, das ist wirklich ganz hartes Business. Genau dahin zu schauen, wo es weh tut. Und das ist auch dieses Reden über Schwächen. Ich habe ja überlegt, soll ich jetzt so ein Buch schreiben, ja, wo ich letztlich auch durchaus einiges von mir preisgebe, auch ganz persönlich. Und wie wird das ausgelegt? Wird man dann sagen, ach Gottchen, da ist ja einer irgendwie so, der so mit Schwächen unterwegs ist. Und ich habe irgendwann, bin ich zu der Überzeugung gekommen, ich konnte das überhaupt nicht tun, als ich mich stark gefühlt habe oder als ich den Mut hatte. Und dahin zu gucken, wo es weh tut, jetzt ist es natürlich leichter, das im Rückblick zu tun, weil heute bin ich glücklich verheiratete Familienvater nach vielen Schleifen, weil ich das mal aufgelöst habe. Und heute bin ich auch wunderbar seit 7, 8 Jahren auch beruflich aufgestellt und nachhaltig resilient, weil ich das tue, was mich wirklich innerlich bewegt. Aber der Weg dahin, das waren eben 2, 3 Jahre, in denen ich mir so viel Rat gesucht habe und alles gesagt habe, sag mir das, was am meisten wehtut. Das war mein Eingang in jedes Coaching, in jedes Seminar. Ich habe gesagt, sag mir genau das, was du mir eigentlich nicht traust zu sagen. Und das war nicht schön. Aber es war heilsam. Und ohne geht's leider nicht. Ich glaube, wer das nicht hören möchte, der wird es auch nicht hören.
Gerne. Ich habe noch eine Frage, und zwar... Ja. Menschen reagieren unterschiedlich auf Krisen, und Sie haben es ja quasi schwarz oder direkt erlebt. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu diesen Leuten, die damals mit Ihnen unterwegs waren in dieser oder in dieser schwierigen Zeit? Hat man irgendwie, können Sie da irgendwie noch was zu sagen? Weil ich meine, Sie haben ja auch richtig gesagt, Leute reagieren in Krisen oder wie man aus Krisen rauskommt, unterschiedliche Paar Stiefel. Konnte man da irgendwie Ableitungen treffen, dass Sie sagen können, irgendwie Leute, die, mit denen Sie damals in Kontakt waren, die so und so reagiert haben auf die Krise, sind dann so und so aus der Krise rausgekommen und sind jetzt da und da. Ist sowas absehbar? Kann man sowas da auch irgendwelche Ableitungen draus finden?
Es gibt einige Muster, aber man kann es ganz schwer vorhersagen. Also dafür sind Krisen und Individuen einfach zu unterschiedlich. Es gibt übrigens auch keine Patentrezepte in all diesem ganzen Resilienzfeld. Das sind ja alles nur Möglichkeiten. Da hat jeder seine eigene Art, mit umzugehen. Deswegen ist auch alles, was ich sage, immer nur ein Angebot, weil für den einen macht das überhaupt keinen Sinn, für den anderen schon. Und in Krisen, für den einen geht es darum, stark zu bleiben, für den anderen ist es eher geschmeidig zu sein, wie man da durchkommt. Es gibt auch unterschiedliche Resilienzmodelle. Ist ein starker Baum der, der sich in den Wind legt, oder der, der stehen bleibt, oder der, der sich irgendwann so in den Wind legt, langfristig, und die Form anpasst, gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und wir sind heute, um auf uns zurückzukommen, also wir sind teilweise noch in Kontakt, ja. Ich war auch in Frankreich, ich war in Südafrika, habe also einige der Ex-Geiseln auch besucht. Aber wir sind kein zusammengeschweißter Freundeskreis geworden, ja, und weil dafür waren wir zu unterschiedlich. Was uns geeint hat, wir waren alle Taucher, das war es auch schon. Wir waren alt und jung, wir waren wirklich Diversity, um zu agil zurückzukommen. Ich war letztes Jahr in Finnland und habe zwei meiner Schicksalsgefährten besucht. Der eine, CEO von einem großen Konzern, der ist ziemlich spurlos wieder zurückgegangen. Das war auch eher, also, der ist einfach zurückgegangen. Der ist durch diese Krise mit einem relativ nüchternen Mindset durchgekommen. Ich würde sagen, da waren wir relativ nah beieinander. So dieses nicht den Kopf verlieren ist ja mein Motto. Also nicht so in Angst, aber auch nicht so in Euphorie abzudriften, sondern immer so ein bisschen da in der Mitte bleiben und ganz nüchtern von Tag zu Tag mit den Risiken umzugehen. So ist er da durchgekommen. Der ist auch gut rausgekommen. Es gab jemanden anders, der zweite aus Finnland, der hatte während der Krise, und jetzt wird es interessant, große Probleme. Der war einer von den drei Schwachen, wenn man die jetzt mal so ankategorisieren mag. So, und der hat dann während der Zeit hat er gemalt, wie so verrückte Zeichnungen immer von dem, was er so erlebt hat, um das irgendwie zu verarbeiten. Und danach war er jetzt nicht geheilt, der ist auch nicht spurlos da durchgekommen, aber der hat weitergemacht, der hat also viel, viel, viel immer an sich gearbeitet, und der hat vor allem sich damit beschäftigt, wie man Gefühle in der Kunst ausdrücken kann, vor allem die Angst. Und der ist heute der anerkannteste Experte für zeitgenössische Kunst geworden, weil der das so perfektioniert hat, dass der in diesem Moment, as we speak, die größte Kunstausstellung Finnlands ever veranstaltet. Ich bin nicht ganz sicher wegen Corona, aber das war der Stand letztes Jahr, als ich ihn besucht habe. Und das war für mich so ein Zeichen, so ein Beispiel dafür, was für exotische Blüten manchmal Krisen auch treiben können. Also es kann eigentlich in alle Richtungen gehen, und es gibt auch diejenigen, die relativ gut durchgekommen sind, aber danach irgendwie nicht akzeptieren konnten, was passiert ist. Und Akzeptanz ist eigentlich so der Schlüssel im Vorher und im Nachher. Komme ich gut durch, ist Akzeptanz wichtig. Und kann ich das danach in mein Leben integrieren, oder versuche ich das immer irgendwie am liebsten rückgängig zu machen? Dann ist man eigentlich schon halb tot, hätte ich fast gesagt.
Ich würde jetzt, weil die Frage jetzt nochmal gestellt worden ist, nochmal eine von aus der Online-Community, wenn man so will, stellen wollen. Und dann haben wir noch zwei Fragen, und die würde ich dann auch gerne Sie bitten, noch für uns zu beantworten. Also die Online-Community-Frage ist die: Aus welchen Konflikten haben Sie am meisten profitiert als Team im Dschungel?
Also wir hatten einen ganz tollen Moment. Da gab es also einen unter uns, der irgendwann einen schlechten Ruf hatte, weil er irgendwie immer der Erste bei der Dusche war. Das war so der Erste, der sich immer am meisten Reis genommen hat, der den besten Schlafplatz brauchte und so weiter. Also der hatte irgendwann alle genervt, hatte auch 1000 Spitznamen und hatte keinen guten Stand in der Gruppe. Und da hat der andere von derselben Nation irgendwann mal die Gruppe zusammengebracht und hat gesagt, hey, we need to talk. Und der hat gesagt, okay, ich verstehe, dass ihr ein Problem habt mit ihm. Weil er immer ein bisschen, ne, ich verstehe das alles. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass er gerade nicht anders kann. Er braucht an dieser Stelle, nicht jeder ist in der Krise gleich gut aufgestellt. Und er braucht gerade etwas mehr Komfort, um da irgendwie durchzukommen. Und er spricht kaum Englisch. Deswegen kann er sich selbst auch kaum integrieren, und deswegen kommt er immer nur in Erscheinung, wenn es irgendwas gibt. Ich bitte euch, nehmt ihn so an, wie er ist, denn ihm selbst ist es am allerpeinlichsten, so wahrgenommen zu werden, wie er wahrgenommen wird. Er tut hier sein Allerbestes, hat es aber schwerer als andere. Und daraus ist in dem Team eine Norm entstanden. Bis dahin, das war nicht konfliktfrei. Wir haben uns wirklich, wäre auch ein Wunder gewesen, also so unter den Umständen, wenn das jetzt alles so wie auf Schienen. Nee, war es nicht. Aber da ist eine Norm entstanden. Und diese Norm hieß vorher unausgesprochen, jeder kriegt das Gleiche. Haben wir gar nicht drüber geredet so. Und dann hieß es, einige brauchen etwas mehr. Ganz einfach. Und wir konnten das verstehen, weil es einmal ausgesprochen war. Und deswegen auch dieses in Gruppen wirklich Dinge anzusprechen, Konflikte nicht einfach niederzubügeln, weil da drin die Chance steckt, Normen zu kreieren. Und zwar die, die dann auch wirklich auf Akzeptanz im ganzen Team stecken. Das war ein Schlüsselmoment. Und es gab viele mehr. Ich hoffe, ich habe diese Frage, vielen Dank dafür, so beantwortet.
Ja, vielen Dank auch meinerseits. Sie haben ganz interessant erzählt, wie man selber aus der Krise rauskommt. Sie waren im Dschungel auch mit Ihrer Mutter und mit Ihrem Vater. Und ich glaube, das Thema, das uns alle jetzt in der jetzigen Krise sehr beschäftigt, ist die Sorge um unsere Eltern oder um ältere Leute. Also das merke ich auch in allen Gesprächen mit meinen Freunden und Bekannten. Und die älteren Leute, die sind nicht so stark wie wir. Ich merke das selber, ich weiß nicht manchmal, wie kann ich meine Mutter motivieren. Sie haben gesagt, man muss natürlich optimistisch bleiben, aber schönreden ist auch nicht gut. Wie haben Sie damals zum Beispiel Ihre Mutter motiviert? Haben Sie Ihrer Mutter erzählt, dass alles gut wird? Oder haben Sie Ihrer Mutter gesagt, naja, wir müssen abwarten irgendwann mal? Was ist eigentlich, ich weiß, es gibt kein Patentrezept, aber diese Verantwortung, das macht mir persönlich zum Beispiel ganz große Sorgen, weil manchmal bin ich hilflos und wahrscheinlich alle anderen auch, weil wir haben unsere Eltern und ja, und sie brauchen unsere Unterstützung. Wie haben Sie damals Ihre Mutter unterstützt?
Ja, vielen Dank für die auch sehr persönliche Frage. Ich habe da zwei Antworten drauf. Das eine ist, erstmal heute glaube ich tatsächlich, dass es sehr unterschiedliche ältere Leute gibt. Es gibt diejenigen, die in einer ähnlichen Verfassung heute in der Corona-Zeit sind, wie meine Mutter damals im Dschungel. Darauf komme ich gleich zurück. Und es gibt andere, erstaunlicherweise ältere Leute, das zeichnet sie aus, die sind unglaublich gelassen. Auch die gibt es, weil die haben im Zweifelsfall, wenn sie richtig alt sind, schon mal einen Krieg überlebt und all das, was da war. Die haben also, die gucken zurück und sagen sich, ja, ich weiß, die Welt war schon ein paar Mal am Abgrund. Ne, kennen wir auch aus dem Job. Also mich hat das immer als junger Unternehmensberater, wird umstrukturiert. So, ne, hatte ich Angst. Und dann die Eltern haben gesagt, naja, neuer Chef. Ich habe schon 7 Chefs kommen und gehen sehen. Ne, die Welt dreht sich immer weiter. Das ist schon auch eine Ressource. Und das ist übrigens auch etwas, was man bei älteren Menschen auch bewusst vielleicht aktivieren kann, wenn es noch nicht so aktiviert ist. Also mal zurückzublicken und zu überlegen, Mensch, was hast du eigentlich in deinem Leben tatsächlich alles schon gemeistert? Das ist eine Kraftquelle. Also diesen, ich nenne den Lebenserfahrungsschatz, den mal zu bergen, zurückzuschauen, zu überlegen, was habe ich alles für Krisen schon überwunden und auch zu schauen, wie ist mir das gelungen? Jeder Mensch ist anders. Was sind meine Ressourcen? Der eine ist ein Durchhalter, der andere wird kreativ, der nächste hat ein tolles soziales Netzwerk, was ihn immer irgendwie auffängt am Ende, wenn es eng wird. Das sich bewusst zu machen, allein da reinzugehen, kann sehr, sehr stärkend sein. Jetzt zu meiner Mutter. Das ist mir damals nicht gelungen, sie in irgendeiner Form aufzumuntern. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich sie nur kannte als Powerfrau. Das war immer die Powerfrau in unserer Familie. Und dann ist sie komplett ausgeschaltet gewesen. Und in den Medien sind dann nochmal verschärfend auch noch im Loop die Bilder meiner Mutter gewesen, also da ein fürchterliches Bild, was ihr schrecklich peinlich ist, was sie auch im Nachhinein sehr belastet hat, abgegeben hat. Und ich habe mich trotzdem gefragt, warum, wo ist deine Power? Wo ist deine Power? Und ich habe es erst im Nachhinein verstanden, warum ich mit positiven Bildern, das ist so, sie ist so eine positiv denken Type. Ja, sie hat immer so in der Familie, die war immer so diese, der Anker, der gesagt hat, komm, positiv denken, uns wird schon. Also, und da gar nicht. Warum? Und das hat mit den inneren Bildern zu tun. Ich hatte ganz kraftvolle Bilder, das hatte ich vorhin gezeigt, und viele mehr, die mir so viel Kraft gegeben haben, den Glauben daran, es wird gut ausgehen. Sie hatte genau das Gegenteil. Sie hatte eine Vision und die war ganz tief drin im Unterbewusstsein, weil sie die geträumt hat. Nochmal, nochmal, nochmal. Und das war das Bild, dass ich vor ihren Augen enthauptet werde. Und das ist die Kurzfassung. Ich habe das einmal erzählt, was sie mir danach erzählt hat, wie diese Szene abläuft. Das habe ich einmal geteilt. Danach musste ich ziemlich viele Witze machen, dass die Menschen wieder normal waren. Die waren also Sekundärtrauma hatten die. Ja, weil, und das hat sie so vor Augen gehabt. Und zwar immer wieder, immer wieder. Und im Nachhinein hat es mich nicht gewundert, dass sie eben mit dieser Vision überhaupt keinen Zugriff hatte auf diese ganzen Resilienzstrategien wie Optimismus und alles, was sie sonst hatte. Also es gibt tatsächlich Grenzen der Resilienz, habe ich festgestellt. Es gibt nicht die Menschen, die in keine Krise kommen oder jede überleben. Aber man kann es trainieren, man kann wirklich etwas tun, nur nicht immer bei jedem und sofort.
Dankeschön. Eine sehr gute Antwort, danke.
Vielen Dank. Ja, Uli Watermann mein Name. Nach der Schilderung der Vision Ihrer Mutter traue ich mich jetzt schon kaum mehr, die Frage zu stellen, aber ich halte sie nach wie vor für wichtig. Mir geht schon seit einigen Minuten ein Zitat von Václav Havel, dem ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten, nicht aus dem Kopf, der mal gesagt hat, Optimismus, und darauf haben wir auch Sie sehr stark abgestellt, bedeutet für mich nicht, dass die Dinge gut ausgehen, sondern Optimismus bedeutet für mich, dass sie Sinn machen, egal wie sie ausgehen. Ja, also Optimismus bedeutet für mich, dass die Dinge Sinn machen, egal wie sie ausgehen. Also bis zum heutigen Vortrag habe ich mal gesagt, ja, genau das ist es. Endlich hat es mal einer auf den Punkt gebracht. Und jetzt geht mir gerade so durch den Kopf, naja, dieses egal wie sie ausgehen, hätte ja für Sie bedeutet, dass keiner überlebt hätte. Würden Sie sagen, aus diesem Erleben der Situation heraus, dieses Thema Optimismus, Sinn, Sie können dieses Zitat auch für sich unterstreichen, oder würden Sie sagen, bei der Enthauptung hört es dann eben auf mit dem Sinn? Wie stehen Sie dazu?
Ja, vielen Dank. Also Resilienz hat seine Grenzen spätestens beim Tod. Ab dem Punkt kann man noch in der spirituellen Welt überlegen, ob das jetzt sinnvoll war, der Tod. Also die Möglichkeit ist ja da, die will ich auch gar nicht. Wer also sagt, der Tod war noch gut und es geht danach weiter, der kann vielleicht dann aufsteigen und sich noch weiterentwickeln, gestärkt aus dieser Krise des Todes, ist ja eine Krise, hervorgehen. Hier so in der Welt, in der ich jetzt meistens unterwegs bin, ist da Ende. Also wenn der Tod da ist, ist die Krise eigentlich schwer draus zu lernen. Und irgendwo, das ist wie so ein Kontinuum, ich glaube, es gibt Dinge, da sind wir uns alle einig, also wenn man mal irgendwie, Kinder fallen hin und die lernen halt laufen, das gehört dazu, das ist also, dass wir aus Fehlern lernen, da ist es relativ leicht zu sagen, naja gut, ist ja keine Krise. So. Und dann irgendwann kommt dieses Kontinuum bis zum Tod und irgendwo, da weiß ich nicht, wo die Grenze ist, aber die ist ziemlich weit am Tod, habe ich festgestellt, weil ich Menschen kennengelernt habe, die hatten einfach weniger Glück als ich. Ich empfinde mich als sehr, sehr glücklichen Menschen, der auch viel Glück hatte. Ja? Und andere Menschen nicht, mit denen möchte ich nicht tauschen. Also es gibt Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben ein Bein verloren oder beide Beine oder beide Beine, beide Arme. In dem Business habe ich als Führungskraft gearbeitet. So, und da waren Menschen dabei. Da habe ich erstmal gemerkt, was da möglich ist. Und die Frage optimistisch. Also da ist etwas ganz schief gelaufen. Da hat jemand wirklich eigentlich sein Leben also erstmal voll verloren. Also ich habe so Versorgungszentren unter anderem geleitet, wo also meine Teams dann Menschen versorgt haben, die ihre Gliedmaßen verloren haben. So, und die haben alles verloren. Die haben ihren Job meistens verloren, meistens noch die Familie, die haben alles, ihr Ansehen, ihr Geld, alles. Da war nichts mehr da. Und dann gab es eine Professorin. So, die hat beide Beine, aber ganz, ganz böse verloren. Die konnte, also technisch ganz schwierig und so. Und die hat gesagt, ich trete vor meine Studenten. Die kam aus dem Nahen Osten. Dann hat sie gesagt, das war ein Terroranschlag. Und ich werde, die hatte diese starke Vision. Ich komme auf einen anderen Punkt gleich. Und die hatte diese starke Vision, ich komme zurück und meine Aufgabe jetzt im Leben ist es, meinen Studenten in unserem Land zu zeigen, dass der Terror hier nicht gesiegt hat, sondern dass wir gesiegt haben, weil wir wieder da sind im Vorlesungssaal. Und ich werde ohne Hilfe auf Krücken und auf meinen eigenen Prothesen da reingehen. Und das war verdammt schwer. Aber sie hat es geschafft, sie hat mir das Bild geschickt und das hat mir wirklich Gänsehaut gemacht. Das war Optimismus. Und ein anderer, den ich auch dort kennengelernt habe, der hat als Kind durch eine Krebserkrankung als Neunjähriger sein Bein verloren. Und der ist dann Paralympicsieger geworden. Richtiger Star. Also das ist so der, ich bin im Sport nicht so, aber so ein ganz, wirklich der Läufer, der 100 Meter Sprinter und Springer und alles. Heinrich Popov. Und der sagt, ich möchte mein Bein nicht wiederhaben, wenn ich dafür das Leben hergeben muss, das ich heute lebe. Und es hat viel mit Perspektiven tatsächlich zu tun. Und die Frage ist, was ist eigentlich die Krise? Ist es, dass man das Bein verloren hat? Er hat sie transformiert bis zu dem Punkt, wo er sagt, na, zum Glück, das hat mir den Sinn im Leben gegeben.
Großartig, vielen Dank.
Gerne.
Also wir könnten wahrscheinlich noch lange diskutieren. Das werden wir jetzt auch hier weiter tun. Das tut mir ganz leid für die Zuschauer zu Hause, weil die können leider jetzt nicht dabei sein. Ich hoffe dann, das nächste Mal werden sie wieder dabei sein. Aber ganz, ganz herzlichen Dank für wirklich inspirierende Gedanken. Also ich persönlich nehme ganz viel mit und bin wirklich begeistert. Und du möchtest auch noch was sagen.
Das könnte weitergehen.
Also, danke an alle, die hier sind und jetzt hoffentlich noch ein bisschen Freude haben bei einem Glas Wein und ein bisschen was zu essen. Und Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie die Reise hierhin angetreten haben.